Essa daí. Isso é bom. Hoher Besuch ist angesagt. Stellt euch vor, morgen bekommt euer Idol zu euch nach Hause, wer auch immer das ist, eine ganz hohe Person, sei es der Bürgermeister aus Schopfloch oder euer Chef persönlich von eurem, jetzt nicht das Idol vielleicht, aber eine hohe Person kommt zu euch zu Besuch. Was würdet ihr jetzt machen? Was würdet ihr machen, morgen hoher Besuch bei euch daheim? Was war euer erster Gedanke? Abgestaubtisch. Jawohl. Noch irgendwas?
Kaffee und Kuchen,
das ist gut. Ja. Also ich weiß, wenn bei uns jemand zu Besuch kommt, dann wird auch mal aufgeräumt. Das ist ganz gut. Von dem her darf man gerne zu uns zu Besuch kommen. Da kommt dann die Bettwäsche und das Bett und so. Und es wird mal richtig geputzt. Genau so ist es, wenn hoher Besuch kommt, zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und je höher der Besuch, desto mehr müssen wir uns darauf vorbereiten, desto mehr ist es natürlich was Besonderes und was Geniales. Und wir haben heute den zweiten Advent. Wir erwarten hohen Besuch. Wir hatten es jetzt auch schon letzte Woche, Advent, Ankunft, es kommt jemand. Es kommt jemand zu dir. Jede Woche zünden wir so eine Kerze an oder wenn ihr einen Adventskalender habt, jeden Tag machen wir sowas auf, wie so Striche im Kalender, die man sich macht, bis es endlich soweit ist, bis endlich in 2 Wochen, ja in 2 Wochen glaube ich, Weihnachten ist, bis endlich er da ist. Und im Advent, ich weiß nicht genau, ob es letzte Woche das Sven auch gesagt hat, es geht ja nicht nur darum, dass Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist, sondern dass er uns versprochen hat, dass er wiederkommen wird eines Tages. Das hat er uns versprochen. Daran erinnern wir uns im Advent. Das ist keine bloße Theorie. Die Bibel sagt es ganz klar, Jesus kommt. Ja, sonst, Kevin, darfst du einfach mal weiterklicken in der Folie. Es gibt einen berühmten Mann, vielleicht geht's jetzt. Nee, ist egal, du darfst für mich einfach umklicken, ja, es gibt eine berühmte Person, der hieß Benjamin Franklin, der hat mal gesagt, nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. Aber ich finde, genauso richtig ist es zu sagen, nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und dass Jesus wiederkommt. Genau. Im Alten Testament wird das prophezeit, von Anfang an schon. Wir kennen dieses Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Jesus kommt und er sagt, er kommt so unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. So unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Warum sagt es Jesus? Weil er damit sagen will, es könnte morgen schon soweit sein. Wir wissen es nicht. Es könnte morgen soweit sein, dass er kommt. Und ich finde es spannend. Lass dich mal auf den Gedanken ein. Ich weiß nicht, was bei dir nächste Woche ansteht, was du vorhast, was für Termine. Also ich für mich weiß, ja, ich habe schon einiges geplant, mein Kalender ist mehr oder weniger voll. Was, wenn Jesus kommt? Er plötzlich steht auf einmal vor meiner Tür, jetzt übertragen. Wärst du bereit? Im Advent geht es genau darum, sich darauf vorzubereiten. Wir bekommen hohen Besuch, er kommt. Und jetzt heute wollen wir uns mal darauf vorbereiten. Und damit schauen wir uns Psalm 24 an. Ich lese den Psalm vor, ihr dürft es aber gerne auch bei euch in eurer Übersetzung lesen. Ich glaube, das ist die Luther-Übersetzung. Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lüge, nicht schwört zum Trug. Der wird den Segen vom Herrn empfangen, Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das er sucht, dein Antlitz, Gott Jakobs. Mach die Tore weit, die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Macht die Tore weit, die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Das ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Das ist der Psalm, auf den das bekannte Advents-Weihnachtslied zurückgeht. Macht die Toren weit, die Türen, ja genau. Wie geht es nochmal? Genau, danke. Und am Anfang von diesem Psalm macht David eins deutlich. Wer kommt? Die Überschrift mal in den ersten zwei Versen gegeben. Wer kommt? Genau, das weiterklicken. Ja. Wer kommt? Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Der, wozu uns kommt, ist kein geringerer als der Schöpfer des Universums. Er ist der höchste Besuch, der jemals zu uns kommen kann. Nochmal, lasst euch mal auf diesen Gedanken ein. Er, der alles gemacht hat, der alle Macht besitzt, dem alles gehört. Das ganze Universum in seiner Hand wie kleine Figürchen. Wir nicht mehr als sinnbildlich Ameisen in seiner Hand. Es ist der Gott, der souverän herrscht, dem die ganze Schöpfung gehorchen muss. Die ganze Schöpfung muss ihm gehorchen, bis auf du und ich. Wir sind die Einzigen, die so dreist sind und meinen, sich mit ihm anlegen zu können. Und ich glaube, wir haben uns manchmal an die Vorstellung von Gott gewöhnt. Wir Christen, zu Recht, wir dürfen ihn Papa nennen. Er ist unser Vater. Und zugleich, im Judentum bis heute, wagen sie es nicht mal, seinen Namen überhaupt auszusprechen. In dieser Bibelstelle, wenn es heißt, die Erde ist des Herrn, immer wenn Herr groß geschrieben ist, also in der Lutherbibel vor allem, dann steht es für Jahwe, wenn ich es jetzt richtig weiß. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber auf jeden Fall an der Stelle hier heißt es Jahwe. Und bei Juden ist es bis heute üblich, dass wenn man anstelle von wo Jahwe steht, liest man einen anderen Namen, weil man seinen Namen nicht aussprechen will. Da würde man jetzt sowas wie Adonai sagen oder so. Einfach aus Ehrfurcht und Respekt vor diesem Gott. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, begegnet Johannes Gott in einer Vision. Er hat so eine Gottesbegegnung und ich möchte es mal kurz vorlesen, wie er das beschreibt, wie er diesem Gott begegnet. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze im Schmelzofen. Seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Johannes in der Offenbarung begegnet Gott und das Erste, was er intuitiv macht, also was passiert, ist, er fällt nieder zu Boden. Aus Ehrfurcht, Respekt vor diesem Gott. Und dasselbe, ich habe das in meiner Bibellese gehabt, im Hesekiel-Buch war das genauso, genau dieselbe Situation. Letzte Woche hatten wir es von, Gott ist das Licht, das zu uns kommt. Ja, und ich habe es auch schon gesagt, er ist unser Vater, zu Recht, wir dürfen ihn Papa nennen. Und zugleich ist er unser Papa, der unendlich Heilige. Der Schöpfer, dem letzten Endes alles wird gehorchen müssen, jeder Einzelne. Und dieser heilige Gott, der kommt. Der kommt zu dir und mir. Will Beziehung mit mir leben. Der passt so gar nicht zu mir. Der, wo Johannes und andere Hesekiel in der Bibel niederfallen zu Boden, wenn sie ihm begegnen. Wie soll ich so einem Gott überhaupt begegnen, wenn der jetzt zu mir kommt? Genau diese Frage, es wäre der nächste Vers, stellt sich David nämlich auch in diesem Vers. Er fragt, wer darf auf das Herrnberg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? David, ich stelle mir das vor, er hat im Ansatz, beginnt er gerade zu begreifen, wie groß und heilig dieser Gott eigentlich ist, der da zu mir kommt. Genau, das Herrnberg, das meint den Berg Moria in Jerusalem. Ich weiß nicht, warum ich bei Moria immer an Herr der Ringe denken muss, aber das ist irgendwie Blödsinn. Das ist bis heute der Tempelberg in Jerusalem, auf dem die Klagemauer steht. Und also zu Zeiten Davids gab es den Tempel noch nicht, den hat er seinen Sohn gebaut. Aber deshalb hier schreibt er von dem Berg des Herrn, in Jerusalem. Wer darf auf diesen Berg gehen? Und er hat auch eine Antwort parat, das sind die folgenden drei Verse. Er sagt, wer unschuldige Hände hat, reinen Herzens ist, wenn nicht bedacht ist auf Lüge, nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Nächsten drei Verse, Vorbereitung zwingend erforderlich. David stellt fest, also wenn ich diesen Gott bei mir empfangen will, braucht es Vorbereitung. Es ist nötig, es gibt Voraussetzungen dafür, dass ich überhaupt nahen darf, dass er in meine dreckige Wohnung daheim kommt, sinnbildlich. Leuchtet uns ein. Und er nennt vier Voraussetzungen an der Stelle. Einmal, erstens, er sagt, unschuldige Hände braucht es. Also, dass wir nichts falsch gemacht haben, bezieht sich auf unser Verhalten. Zweitens, reines Herz. Also es geht um Gedanken, reines Gewissen. Drittens, wer nicht bedacht ist auf Lüge. Das kann man auch anders übersetzen, Luther übersetzt es so, aber man kann auch sagen, die ihre Seele nicht an ein Nichts hängen. So kann man es auch übersetzen. Also die Voraussetzung ist die ihre Seele nicht an etwas hängen, festhalten, das keinen Wert hat. Also bei mir zum Beispiel, ich hänge mich oft an Dingen fest, die eigentlich gar keinen Wert haben in meinem Alltag. Zum Beispiel jetzt auch mein Stolz oder mein Egoismus oder so. Ich baue auf Dinge, die eigentlich, wo ich weiß, eigentlich hat es keinen Wert. Viertens, aufrichtige Worte. Also die keine falschen Versprechen geben. Das ist, was David zusammenfasst, als das sind die Voraussetzungen, damit Gott bei dir einziehen darf, dass er kommen darf. Letztlich die schneeweiß sind, im Verhalten, im Denken, Fühlen, Wollen, Reden, im Vertrauen. Das sind die ganzen Punkte. Und klar, haben wir keine Chance. Klappt nicht, entspricht keinem von uns. Keiner von uns kann diesen Gott empfangen. Es gibt eine zweite Vision in der Bibel, wo auch jemand Gott begegnet, in dem Fall Jesaja. Auch die Stelle möchte ich mal kurz vorlesen. Jesaja berichtet, also seine Gottesbegegnung. Er sagt, ein Engel rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Mal kurz für euch in Gedanken, wenn ihr beide Visionen mal miteinander vergleicht. Was fällt euch auf? Ich finde es spannend, mal darüber nachzudenken, wenn Menschen in der Bibel dem lebendigen Gott begegnen, wie ihre ersten Reaktionen sind. Zum einen, sie fallen nieder auf den Boden vor Ehrfurcht. Sie rufen aus, weh mir, ich vergehe, wie Jesaja. Ich habe es verbockt, ich bin seiner nicht würdig. Und ich glaube, wenn Jesus wiederkommt eines Tages, wird es uns ähnlich gehen. Ich glaube, erst wenn er kommt, wenn wir ihn sehen, werden wir begreifen, dass wir es so gar nicht verdient haben. Dass wir seiner überhaupt nicht würdig sind. Wie gering ich eigentlich vor ihm bin. Weh mir, ich vergehe. Umso wichtiger, dass wir vorbereitet sind auf sein Kommen. Das nicht heißt, ich habe es ja gar nicht gewusst, dass so ein Gott jetzt kommt. Jesus selber sagt mal ganz ähnlich wie jetzt, kann ich nächstes wieder zum Psalm zurück, wie David auch, sagt Jesus, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Wenn Jesus das sagt, muss es auch einen Weg geben. Er sagt es nicht einfach so, sondern es muss einen Weg geben, ein reines Herz haben zu können. Und das ist der Weg, den Jesus für uns bereitet hat. Die nächsten drei Verse. Mit Vorfreude und Sehnsucht dem Sieg entgegen, habe ich das genannt. David jubelt seinem König entgegen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit oder der König der Ehre. Als Mann bin ich auf meine Ehre bedachter vielleicht und er ist der König der Ehre. Das Tor, also wieder David, ne, wenn er das schreibt, ich schätze mal, er war in Jerusalem, er meint die Tore, die Stadttore Jerusalems, von denen er hier redet. wie so mittelalterliche Falltore, die man hochzieht und das Tor geht hoch. Und die Stadttore waren dafür da, dass kein fremder König einzieht, kein falscher König. Die sollten raus, also um die abzuhalten, sondern dass der kommt, der wahre König, der, wo es der rechtmäßig ist. Und zweitens, auch eine Symbolik, die wir uns gar nicht so bewusst sind, Stadttore damals waren der Ort, wo Gericht gehalten wurde. Also da gab es nicht so einen Gerichtssaal damals, sondern das war unter dem Stadttor am Eingang der Stadt, da wurde Gericht gehalten. Das war, was man mit einem Tor verbunden hat, dem Stadttor. Und jetzt heißt es in dem Vers, die Türe öffnen sich und es zieht der ein, der mächtig ist im Streit. Der mächtig ist im Streit. Es zieht der ein, der für unsere Gerechtigkeit gestritten hat. Der auf dem Feld für unsere Gerechtigkeit gekämpft hat, gestorben ist an unserer Stadt. Also David schreibt hier im Alten Testament schon symbolisch davon, dass Jesus selbst gekämpft hat für unsere Gerechtigkeit, dass der Herr gekämpft hat für unsere Gerechtigkeit. Genau das, was David schreibt, hat Jesus getan am Kreuz. Er hat die Sünde für uns bitter bekämpft auf dem Schlachtfeld, aber er hat gewonnen. Wer zu ihm hält, zu seinem Gefolge, ihn ehrlich um Vergebung bittet, dem vergibt er all seine Schuld. Und ich finde es ein cooles Bild, ein starkes Bild, sich Jesus so vorzustellen, wie ein König, der mit seinen Truppen in der Stadt einzieht, nachdem er den Feind erfolgreich besiegt hat. Auch so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Er zieht ein mit allen, die auf seiner Seite stehen. Und ab dem Zeitpunkt wird alle Ungerechtigkeit enden. Und das Friedensreich wird einkehren, ein für alle Mal. Ein für alle Mal Ende mit der Ungerechtigkeit. Und genau deshalb jubelt David ihm hier entgegen. Dieser König, nachdem er die Schlacht gewonnen hat, zieht ein. Macht die Tore weit, die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Er, der Herr Zebaoth. Er, der König der Ehre. Als Christen, wissen uns das jeden Tag bewusst, leben wir in einer gefallenen Welt, umgeben von ziemlich viel Mist und auch Leid. Und gerade darin liegt unsere Hoffnung. Der Grund, weshalb wir allen Grund haben, positiv in die Zukunft blicken zu können. Wir schauen dem Sieg entgegen. Wir schauen dem Sieg entgegen. Wir wissen, er zieht ein, er kommt. Darum geht es im Advent. Es ist wie, als stehen wir auf der Stadtmauer an der Zinne und schauen Ausschau und sehen da hinten, Jesus, er zieht gleich um die Ecke ein, um endgültig einzuziehen. Und ich finde es spannend, weil für uns ist das und auch für mich so, ja, Jesus kommt ja irgendwann und er wird irgendwann, was weiß ich, kann ja noch 100 Jahre dauern, man weiß es ja nicht. Aber Jesus sagt ganz bewusst, seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der er nicht rechnet. Und wir wissen es nicht wann, weil es könnte jeden Moment, weil er uns sagen will, es könnte jeden Moment soweit sein. Und das soll unsere Haltung sein. Es könnte jeden Moment soweit sein. Okay, so viel. Haha, so, du bist zu schnell, Kevin, aber ist nicht schlimm. Die Frage ist, jetzt haben wir diesen Psalm, jetzt haben wir diesen Text gelesen. Was bedeutet es jetzt? In einer guten Stunde oder so sind wir alle wieder daheim. Ändert es irgendwas? Ändert es irgendwas, was wir gerade gelesen haben? Ich habe mich das selber gefragt, als ich den Text durchgearbeitet habe. Und es ist leider allzu oft so, dass wir die Bibel aufschlagen und wir lesen drin und okay und legen es halt wieder zurück und machen da weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Und ich glaube, es ist so schade, weil Gott unser Herz verändern möchte, gerade mit dieser Botschaft. Er will unser Herz, so wie wir hier gerade sitzen, verändern. Und ich muss es halt zulassen. Und da möchte ich eben drei zentrale Gedanken mitgeben. Und ja, der erste Gedanke, der glaube ich wichtig ist bei dem Thema, das erste ist, wir schauen dem Sieg entgegen. Wir stehen auf der Siegerseite. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Wir brauchen nicht verzagen, sondern wir haben ein festes Fundament in ihm, das trägt, das hält. Bis wir eines Tages mit ihm einziehen werden, in unsere wahre Heimat. Das ist die Gewissheit, das ist ein Versprechen, das Gott uns mitgibt, das er dir mitgibt. Wir schauen dem Sieg entgegen. egal wie dreckig diese Welt um uns herum ist, das ist die Zuversicht, die wir haben können, die die Welt um uns herum nicht hat. Zweitens, zweiter Gedanke, bin ich vorbereitet, wenn Jesus morgen wiederkommt? Auch finde ich irgendwie herausfordernd. Mir ist aufgefallen, dass es Jesus das immer wieder sagt, wachet, seid bereit, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Sind wir vorbereitet, so wie wir jetzt hier sind? Was auch für mich bedeutet, jetzt nicht jetzt hier, ob unsere Wohnung aufgeräumt ist, sondern in uns drin, sind wir innerlich aufgeräumt in deinem Herzen? Hast du ein reines Herz? Oder gibt es vielleicht Dinge mit Mitmenschen, die du klären solltest? Jesus ist ein Gast, der in jeden Winkel, in jede Schublade meines Herzens schauen kann. Und ich glaube, das ist was Gutes, weil es mich zwingt aufzuräumen. Es gibt nichts Besseres, als ein reines Herz haben zu können. Und letztlich liegt es an mir, das wirklich anzugehen. Und dazu will ich dich ermutigen. Geh es an, räum auf in deinem Herzen. Nimm die Gelegenheit wahr, dafür ist Advent da, ist eine Zeit der Buße, zu sagen, hey, ich will in meinem Herzen aufräumen, die Dinge klären, die zwischen mir und anderen stehen, die zwischen mir und Gott stehen. Dann kann Jesus wirklich an Weihnachten in mein Herz einziehen. Das ist der zweite Gedanke. Bin ich bereit, wenn Jesus morgen wiederkommt? Drittens, ordne deine Prioritäten neu. Ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus sagt uns bewusst nicht, wann er wiederkommt, weil wir jeden Tag so leben sollen, als ob er morgen wiederkommt. Auch wieder was, könnte man viel drüber sagen, ist also ein herausfordernder Gedanke. Aber sich trotzdem die Frage zu stellen, was sollte das vielleicht in meinem Leben ändern, wenn Jesus tatsächlich morgen wiederkommt? Was sind meine Prioritäten? Was will ich meinen Kindern weitergeben? Vielleicht meinen Arbeitskollegen, was will ich ihnen sagen? Wenn ich die Ewigkeit im Blick habe, was von dem, was ich heute tue, hat überhaupt bleibenden Wert, was nicht? Sich das immer wieder und immer wieder neu auch zu reflektieren, meine Prioritäten an dem zu messen. Wir sollen jeden Tag so leben, als ob er morgen wiederkommt. Ja. Damit möchte ich zum Schluss beten. Herr Jesus, unser Vater, unser Papa, du unendlich heiliger Gott, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du kommst an Weihnachten, dass du uns versprochen hast, dass du kommen wirst eines Tages, dass du einziehst als König, dass wir diesem Sieg entgegenschauen dürfen, Herr. Ich danke dir für diese Zuversicht, die wir haben dürfen, dass wir daran festhalten dürfen, egal was kommt. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst in unserem Alltag, wo wir gerade drin stecken, in all den To-Dos, was auch immer alles ansteht, Herr, den Blick auf dich zu richten, dass du ja, in unser Herz einziehst, dass wir unser Leben auch nach dem ordnen, nach der Priorität, Herr Jesus, in der Gewissheit, dass du kommen wirst. Herr Jesus, hilf uns da dabei, Herr. Und ich danke dir, dir die Ehre. Amen. Genau, wenn ich es richtig weiß, feiern jetzt die